Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Woche in unserem Programm Komm und folge mir nach. Jakob 1 bis 4 ist unser Leseauftrag. Ich bin Heber Ferras Leite und ich freue mich, dass du wieder zuschaltest und meinen Gedanken zum Leseauftrag dieser Woche zuhörst. Ich muss da jetzt ganz ehrlich sagen, ich nehme dieses Video ungefähr 2 Wochen auf, bevor ich es veröffentlichen werde. Zu dem Zeitpunkt, wo dies live geht, werde ich mich in Utah befinden und werde proben, um mit dem Tabernakelchor bei der Generalkonferenz zu singen. Ich habe das bereits auf meinem Kanal angekündigt, aber wenn du es noch nicht gehört hast, das ist auch der Grund für das glatt rasierte Gesicht. Es ist dort im Tabernakelchor die Regel, dass man keinen Bart tragen darf. Und da hoffe ich, dass du Generalkonferenz schaust und nach mir Ausschau hältst. Von den Kameras aus gesehen erwarte ich, auf der rechten Seite zu sitzen, weil dort sind die Männer und die Baritöne sind auf der ganz rechten Seite. Aber wo ich genau sitzen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Aber tut nichts zur Sache. Jakob Kapitel 1 bis 4 ist der Leseauftrag in dieser heutigen Woche, wo dieses Video veröffentlicht wird. Und das sind sehr interessante Kapitel. Jakob erzählt ja, dass das Nephi ihm die Platten, die Aufzeichnungen übergeben wurden. Und in Jakob Kapitel 1 im Vers 9 sagt er, Nephi wurde nun allmählich alt und er sah, dass er bald sterben müsse. Darum salbte er einen Mann, dass dieser nun ein König und Herrscher über sein Volk sei, gemäß der Regierung der Könige. Und ich finde es interessant, dass er sagt, er salbte einen Mann. Wer? Also den Ausdruck finde ich seltsam, weil wenn sie tatsächlich, also wenn es nur sie waren, warum sagt er, er salbte seinen Sohn oder seinen Neffen oder einen der jüngeren, keine Ahnung, Söhne Ishmaels? Oder wer auch immer. Und dieses, er salbte einen Mann, klingt wie, ja, das war niemand aus unserer Familie. Und das lässt mich denken, es gibt ja einige, die darüber spekulieren, dass als Lehi und seine Familie dort ankommen, naja, also nicht spekulieren, ich glaube, das ist ziemlich klar historisch, dass das Land ja nicht leer war. Als ich ein Kind war, hatte ich die naive Vorstellung davon, sie kommen dorthin ins verheißene Land und das ist ein völlig leeres, brachliegendes Land. Die Realität ist aber, realisiere ich, dass höchstwahrscheinlich dort schon Leute gelebt haben. Und sie waren zu wenige und hatten keine militärische Macht, um aufzutreten wie Kolonisatoren. Also was machst du? Du integrierst dich in der Gesellschaft. Und möglicherweise kamen sie aus einer Gesellschaft im Mittleren Osten, die vielleicht weiter fortgeschritten war und deshalb wussten sie Dinge oder konnten mit Dingen umgehen, mehr oder besser als die Ureinwohner. Sie galten deshalb bei den Ureinwohnern als urgeschickt oder urgescheit, wer weiß, Zauberer vielleicht oder sowas in der Art. Und deshalb steigen sie auf zu ja, Führern bis zu einem gewissen Grad dieser Gesellschaft, nachdem sie sich integriert haben. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir wissen es nicht und es ist natürlich irrelevant für tatsächlich die Geschichte des Buches Mormon, wie sie fortschreitet. Aber ich glaube, dass das sehr logisch ist und ich würde ehrlich gesagt sogar davon ausgehen, dass es tatsächlich so war. Und ja, ich glaube, dass es einige Ausdrücke gibt, die darauf hindeuten und zum Beispiel dieser hier. Er salbte einen Mann. Das Volk hatte Nephi über die Maßen geliebt, heißt es im nächsten Vers, denn er war ihm ein großer Beschützer gewesen und hatte das Schwert Labans zu seiner Verteidigung geschwungen und hatte sich alle seine Tage um sein Wohlergehen bemüht. Und bei dem zu seiner Verteidigung habe ich mich gefragt, gegen wen? Ja, gegen die Lamaniten würden wir sagen. Aber wenn es wirklich, nochmal, wenn nur die Familie Lehis dort gewesen wäre, wären das wirklich Schlachten gewesen? Das wären mehr Prügeleien gewesen unter Brüder, unter Cousins oder wie auch immer. Also für mich deutet dieses, dass man ein Schwert gegen seine Verteidigung braucht und Schwerter gab es ja tatsächlich laut Archäologen im alten Amerika nicht. Also wenn jemand kam mit so einer Waffe, vielleicht weiß nicht, ob man sie replizieren konnte oder in welcher Form, aber wenn jemand kann mit so einer fortschrittlichen Waffe, dann wäre das tatsächlich etwas, wodurch man zu einem Anführer werden würde, nicht wahr? Also ich glaube, dass auch das irgendwo hindeutet auf, sie haben sich integriert in eine bestehende Gesellschaft von Leuten, die dort waren und die hatten vielleicht mit anderen Stämmen oder sowas in der Art Konflikte und dass dann Nephi mit zum Beispiel überlegenem Wissen über militärische Takten oder weil er ein Schwert besaß, das allen anderen Waffen, die sie dort hatten, überlegen war, dass er deshalb bis zu einem gewissen Grad zum Anführer wurde, zwar nicht nur seiner Familie, sondern insgesamt des Volkes. Und sie brachten natürlich ihre eigene Religion. Und im Vers 6 sagt dann Jakob, wir hatten auch viele Offenbarungen und den Geist von viel Prophezeiung. Darum wussten wir von Christus und seinem Reich, die kommen werden. Darum arbeiteten wir eifrig unter unserem Volk, um alle dazu zu bewegen, zu Christus zu kommen und an der Güte Gottes teilzuhaben, damit sie in seine Ruhe eintreten könnten, damit er keinesfalls in seinem Grimm schwöre, dass sie nicht eintreten sollen und so weiter. Und im Vers 8 sagt er dann, darum wünschten wir bei Gott, dass wir alle Menschen dazu bewegen könnten, sich nicht gegen Gott aufzulehnen und ihn zum Zorn zu reizen, sondern dass alle Menschen an Christus glauben und seinen Tod vor Augen haben und sein Kreuz erleiden und die Schande der Welt tragen würden. Darum nehme ich Jakob es auf mich, das Gebot meines Bruders Nephi zu erfüllen. Und das Gebot war weiter vorne in dem Teil, das ich nicht zitiert habe, nämlich, dass er die Aufzeichnungen bewahren sollte und dass er ein Lehrer und Prediger für das Volk sein sollte. Vor 1,5 Jahren, im September und Oktober, also Ende September, Anfang Oktober 2022, da war ich das erste Mal in meinem Leben in Utah. Und ich habe dabei den Tempelplatz besucht und ich bin in die Assembly Hall hineingegangen. Das war nicht als Teil einer Führung, ich bin selber durchgegangen. Für mich war das ein Augenblick des, ein für mich historischer Moment, denn ich stand an Orten, die ich in Fotos schon so oft gesehen habe und mit die für meinen Glauben eine so historische Bedeutung haben. Nicht, dass diese Orte jetzt heiliger sind als woanders oder dass man dort, also sie sind heilige Orte, sage ich einmal, aufgrund der Dinge, die dort passiert sind. Aber ich will damit sagen, ich glaube nicht, dass man nicht woanders beten kann oder sowas in der Art. Ja. Aber es war für mich sehr ergreifend. Und ich wurde von zwei Missionarinnen angesprochen, die dort am Tempelplatz auf Mission waren. Und ich habe denen dann erklärt, ich bin ein Mitglied der Kirche, weil sie haben zuerst mir versucht zu erklären, dieses und jenes und woran sie glauben. Und dann haben sie gesagt, siehst du das, sie müssen das nicht erklären. Ich bin ein Mitglied der Kirche, ich weiß das. Ja, sie können mir das Gebäude erklären, aber brauchen sie nicht zu versuchen, mich zu bekehren. Ich bin schon da. Ja. Trotzdem hatte ich ein bisschen das Gefühl manchmal, dass sie ihr Programm heruntergespult haben mit den Erklärungen und mir immer wieder Fragen gestellt haben, die sie eigentlich normalerweise jemand, der kein Mitglied ist, stellen würden. Aber es kam ein Zeitpunkt, also gegen Ende unseres Gespräches, wo die eine Missionarin, eine Mexikanerin war sie, mich fragte, do you think you're special? Also glaubst du, du bist etwas Besonderes? Aber jetzt nicht im überheblichen Sinne, sondern in einem ehrlichen Sinne. Und ich war mir nicht sicher. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Und das Gespräch fand auf Englisch natürlich statt. Und sie sagte, nein, glaubst du, du bist etwas Besonderes? Du bist jemand Besonderer. Und ich habe gesagt, na ja, also für den Vater im Himmel ist jeder etwas Besonderes. Und ich schätze, für diejenigen, die mich kennen und lieben, bin ich wohl etwas Besonderes für meine Familie, für meine Freunde? Und dann schaute sie mir tief in die Augen und sagte mir, du bist jemand Besonderer. Weißt du warum? Weil du hast ein Zeugnis von Jesus Christus und du weißt von seinem wiederhergestellten Evangelium. Und das ist etwas Außergewöhnliches. Du hast die Verantwortung, das in die Welt zu tragen. Und als sie mir das gesagt hat, ja, hat mich das so berührt und ergriffen. Und ich habe dieser Sister gesagt, Sister, Sie haben heute meinen geistigen Highlight des Tages gesorgt, obwohl es erst Vormittag war. Aber ich habe gesagt, das hat mich jetzt so tief berührt, was Sie sagen. Und ich erinnerte mich an dieses Erlebnis, als ich das gelesen habe, wo Jakob sagt, wir hatten viel Offenbarung und den Geist von viel Prophezeiung, darum wussten wir von Christus. Und dann deswegen sagt, und deswegen haben Sie eben gearbeitet, darum arbeiteten wir eifrig unter unserem Volk. Unser Retter Jesus Christus hat uns aufgetragen, dass wir ein Licht der Welt sein sollen. Und das bedeutet für mich, wir dürfen uns nicht schämen dessen, was wir über ihn wissen und was wir über das wiederhergestellte Evangelium wissen. Und natürlich sollten wir nicht irgendwelche lästischen Sektierer sein, aber wir dürfen uns nicht schämen, das zu teilen. Denn jeder, der eine Kenntnis von Jesus Christus und seinem wiederhergestellten Evangelium hat, ist etwas Besonderes. Wie viele Leute sind Mitglieder der Kirche auf der Welt? Aktuell 17 Millionen. Gut, und wie viele davon sind tatsächlich aktive Mitglieder der Kirche? Das ist, ich sage das jetzt nicht abwertend, aber wie jede andere Religionsgemeinschaft gibt es auch solche bei uns, die natürlich nur Taufscheinmitglieder sind. Sind es vielleicht 30, 40, 50%? Ja, mehr als 50% sind sicher nicht. Denk an deine eigene Gemeinde. Das heißt, eigentlich ein paar Millionen Personen in einer Welt aus vielen Milliarden Menschen ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, ganz sicherlich weniger als 1%. Ich habe das jetzt nicht den Kopf ausgerechnet. Also es ist etwas Besonderes, von seinem wiederhergestellten Evangelium zu wissen und wie groß unsere Aufgabe, dass wir eifrig daran arbeiten, es auch zu verbreiten. Und diejenigen von uns, die Ehre haben, dass sie das Priestertum oder zum Priestertum berufen worden sind. Es gibt in Lehre und Bündnisse einen Abschnitt oder eine Schriftstelle, wir nennen sie den Eid und Bund des Priestertums, also nicht wir nennen sie, dort steht, dass dies ist gemäß dem Eid und Bund, der zu diesem Priestertum gehört. Und da wird davon gesprochen, dass diejenigen, die das Priestertum annehmen, eine Verheißung erhalten, wenn sie ihr Amt groß machen. Und Jakob verwendet hier dieselbe Wortwahl in dem letzten Vers im Kapitel 1, den Vers 19. Und wir machten unser Amt vor dem Herrn groß. Und dann erklärt er, was es bedeutet, sein Amt groß zu machen. Wir nahmen die Verantwortung auf uns, die Sünden des Volkes auf unser eigenes Haupt zu nehmen, falls wir es nicht mit allem Eifer das Wort Gottes lehrten. Darum arbeiteten wir mit aller Kraft, damit sein Blut nicht auf unser Gewand kommen möge. Andernfalls würde sein Blut auf unser Gewand kommen und wir würden am letzten Tag nicht für makellos befunden werden. Ich habe einmal vom Präsident David O. McKay, ein schon lang verstorbener Präsident der Kirche und liebender Prophet, er war derjenige, der Präsident der Kirche war, als ich geboren wurde, aber ich kann mich an ihn nicht erinnern, ich war zu klein, als er gestorben ist. Aber jedenfalls, ich habe gehört, dass es, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dass das Zitat von ihm ist. Wenn wir in unserer Berufung nicht eifrig arbeiten, dann wird uns Gott für diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die errettet worden wären, weil sie das Evangelium angenommen hätten, wenn wir unsere Berufung tatsächlich ernsthaft erfüllt hätten. Und als Missionare ist uns das oft gesagt worden, nicht? Wenn wir als Missionare nicht ernsthaft arbeiten, unsere Zeit verschwenden, anstatt Menschen zu kontaktieren in irgendeinem Eisgeschäft sitzen und es uns gut gehen lassen oder sowas in der Art, dann hätte es vielleicht Menschen gegeben, die zu diesem Zeitpunkt wir kontaktiert hätten und die dann das Evangelium angenommen hätten, es aber nicht getan haben, weil wir ja unsere Pflicht nicht getan haben. Und dann wird uns der Vater im Himmel zur Rechenschaft ziehen für das, was die vielleicht falsch gemacht haben, was sie nicht falsch gemacht hätten, hätten wir ihnen das Evangelium gebracht. Nun, ich halte das zwar einen guten Gedanken, um unsere Verantwortung zu unterstreichen, aber man weiß natürlich nicht, was wäre gewesen, wenn, zumindest wir wissen es nicht, der Vater im Himmel weiß es vermutlich. Aber dennoch halte ich das für eine wichtige Erklärung, was es bedeutet, sein Amt groß zu machen im Priestertum. Und wenn du ein betreuender Bruder bist einer Familie, das ist die Einstellung, mit der du an die Arbeit herangehen solltest, wenn du ein Sonntagsschullehrer bist, wie du dich vorbereitest auf deine Klassen und so weiter. Das ist natürlich nicht nur auf das Priestertum beschränkt, sondern, oder sagen wir es einmal so, meine persönliche Meinung ist, dass wenn eine Schwester eine Berufung in der Kirche erhält und ihr die Hände aufgelegt werden und sie eingesetzt wird, dass ihr Priestertumsvollmacht dabei übertragen wird. Denn man arbeitet ja stellvertretend für Jesus Christus. Und Präsident Oaks hat es ja vor ein paar Jahren in einer Generalkonferenz gesagt. Er hat gesagt, wir reden gewöhnlicherweise nicht in dieser Wortwahl, dass dabei Priestertumsvollmacht den Schwestern übertragen wird. Aber wenn es nicht Priestertumsvollmacht ist, welche andere Vollmacht soll es sein? Welche andere Vollmacht gibt es in der Kirche? Und ich glaube, dass man trennen muss zwischen dem, was es bedeutet, zu einem Priestertumsamt ordiniert zu werden, was zumindest jetzt nur Brüdern vorbehalten ist. Und es würde mich wundern, wenn sich das ändert, aber ich bin ja nicht derjenige, der darüber entscheidet. Also, dass man das unterscheiden muss von dem, was es bedeutet, Priestertumsvollmacht übertragen zu bekommen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich glaube, dass Priestertumsvollmacht übertragen zu bekommen nicht auf die Brüder beschränkt ist. Ich glaube, Ich bin aktuell Kollegiumspräsident in meiner Gemeinde. Wenn ich mit der Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung arbeite, dann ist meine Einstellung, ich arbeite mit einer Schwester, die mit Priestertumsvollmacht ihre Aufgabe erfüllt. Und genau das Gleiche gilt für die Präsidentin der jungen Damen und der Primarvereinigung und alle anderen und eine Sonntagsschullehrerin und so weiter. Selbst wenn jemand um eine Ansprache gebeten wird, dann wirst du ja gebeten von jemand, der die Vollmacht hat, das einzuteilen. Du wirst also bevollmächtigt, dass du predigst. Und wenn du predigst, tust du es im Namen Jesu Christi. Was ist die Vollmacht, im Namen Jesu Christi zu handeln? Ist es nicht das Priestertum? Also ich glaube, dass man das trennen muss, Priestertumsvollmacht und Priestertumsämter. So, jetzt habe ich schon wieder abgeschweift. Zurück zum Vers 19. Jakob verwendet hier eine Wortwahl, die mich an etwas erinnert, nicht? Er nennt die Sünden des Volkes, die mit ihm gelebt haben zu dieser Zeit, damit sein Blut nicht auf sein Gewand komme. Also er hat gewirkt, um rein zu sein von den Sünden und dem Blut des Volkes. Und hoffentlich jetzt hat es bei denjenigen, die ihre Begabung im Tempel erhalten haben, Kling gemacht und sie erinnern sich, dass Sünden und Blut und Reinwerden davon erwähnt wird an einer bestimmten Stelle und dass die Brüder gesegnet werden, damit sie das auch schaffen können, mit anderen Worten, damit sie ihrer Priestertumsaufgabe nachkommen können. Wohingegen Schwestern nicht diesen selben Auftrag bekommen. Und wenn du nicht weißt, was ich meine, dann rede mit deiner Ehefrau oder mit einer Schwester oder deinem Ehemann oder einem Bruder deines Vertrauens und tauscht euch darüber aus. Und wenn ihr euch nicht erinnern könnt, dann geht in den Tempel, macht Vorverordnungen und dann bleibt im Tempel drinnen und unterhaltet euch offen darüber, was euch gesagt und verheißen wurde. Und denkt darüber nach, was das bedeutet, für was unsere Aufgabe ist in diesem Leben und Teil unserer Identität als Männer und Frauen im Reich Gottes. Also das ist eine Einladung. Im Kapitel 15, im Vers 15 im selben Kapitel, ich gehe jetzt wieder ein Stückchen vor, heißt es, unter der Regierung des zweiten Königs, also des Nachfolgers Nephi, fängt das Volk Nephi an, im Herzen hart zu werden, sich in gewissem Maße schlechten Gewohnheiten hinzugeben, nämlich gleich wie David in alter Zeit, der viele Frauen und Nebenfrauen zu haben wünschte und ebenso sein Sohn Salomo. Und ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag von jemandem namens Ugo Perego gehört. Der ist eigentlich ein Spezialist für DNA, hat dort einen Doktortitel in Erbforschung, wie auch immer das korrekt heißt. Und jedenfalls sprach er darüber, über die Kritik sozusagen, ob man DNA aus dem Mittleren Osten unter den amerikanischen Ureinwohnern findet und so weiter und warum er der Meinung ist, dass die Kritik daneben greift. Aber unter anderem hat auf diesen Vers eingegangen und dabei erwähnt, dass bei den Israeliten Nebenfrauen waren Frauen von niederem Stande oder Frauen von anderen Völkern, die man erobert hatte. Und Frauen waren die anderen quasi aus meinem Stamm oder seinem Stamm Israels. Und dass die Logik sagt, also diejenigen, die mit ihnen kamen, die hätten sie ja wohl nicht als Nebenfrauen bezeichnet, sondern das wären ihre Hauptfrauen. Und dass hier der Begriff Nebenfrauen auftaucht, könnte darauf hindeuten oder so wieder interpretiert werden, wie ich es vorhin gesagt habe, sie haben sich integriert in eine dort bereits existierende Gesellschaft. Und Frauen aus den Ureinwohnern haben sie aber irgendwie als anders als sich betrachtet. Das wäre natürlich ein bisschen vorurteilsbehaftet und rassistisch, aber so waren die Leute nun mal. Bis heute gibt es noch Leute, die so sind. Und jedenfalls, dass sie quasi von den Ureinwohnern, das wären die Nebenfrauen gewesen. Ist natürlich eine spekulative Interpretation, aber eine, die wiederum in die Richtung hindeutet. Es gibt viele Hinweise, die man so interpretieren kann, dass sie sich in eine bereits bestehende Gesellschaft integriert haben. Jedenfalls, also Jakob leitet ein, also diese ganze Einleitung führt dazu, dass er eine Predigt, die er gehalten hat, niederschreibt. Und ich kann natürlich nur ausdrucksweise und wie immer meine Gedanken dazu. Kapitel 2, Vers 13. Er spricht davon, dass es ihnen dort so gut geht und dann sagt, und weil einige von euch reichlicher erlangt haben als eure Brüder, seid ihr in eurem Herzen stolz überheblich und tragt den Hals starr und das Haupt erhoben wegen der Kostbarkeit eurer Gewänder und verfolgt eurer Brüder, weil ihr meint, ihr seid besser als sie. Und nun, meine Brüder, denkt ihr denn, dass Gott euch hierin rechtfertigt? Siehe, ich sage euch, nein, sondern er verurteilt euch. Und dann im Vers 17 sagt er, gedenkt eurer Brüder wie euer selbst und seid vertraut mit allen und freigebig mit eurer Habe, so dass sie reich sein können, gleich wie ihr. Die Verantwortung derer, denen es gut geht, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Ich glaube, dass das ein zentraler Satz des Evangeliums ist. Natürlich geht es nicht um Schmarotzertum oder sowas in der Art, aber auf der anderen Seite steht es uns ja nicht zu urteilen über anderen Menschen. Das steht dem Vater im Himmel zu. Und wenn wir mehr haben, als wir benötigen, freigebig zu sein, ist etwas, das uns geboten wird. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich halte das nur für einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Und er setzt dann ja fort in den Versen 18 und 19 mit einer sehr berühmten Aussage. Als ich ein Jugendlicher war im Seminar, das ist der Religionsunterricht für Jugendlichen, falls du das nicht wusstest, das war eine der Schriftstellen, die man auswendig zu lernen hatte. Ehe ihr nach Reichtum trachtet, trachtet nach dem Reich Gottes. Und nachdem ihr in Christus Hoffnung erlangt habt, werdet ihr Reichtum erlangen, wenn ihr danach trachtet. Und ihr werdet danach trachten, zu dem Zweck Gutes zu tun, die Nackten zu kleiden und die Hungrigen zu speisen und die Gefangenen freizusetzen und den Kranken und den Bedrängten Hilfe zuteilwerden zu lassen. Mit anderen Worten, nicht um eine Sammlung an Ferraris, Bugattis und Maseratis zu haben oder was auch immer, sondern zu dem Zweck Gutes zu tun. In den letzten ein, zwei Jahren, ja, habe ich mehrmals ein Meme gesehen, wo, ich glaube, Sadio Mané war das, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Fußballer, der aus einem zentralafrikanischen Land stammt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, von wo er ist. In Westafrika bin ich mir ziemlich sicher, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, deswegen werde ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls, er wird gezeigt in diesem Foto, wie er ankommt zum Spiel, hat ein mit seinem Handy in der Hand und man sieht auf dem Foto, wie auf seinem Handy der Bildschirm kaputt ist, angeknackst, wie das bei vielen Leuten passiert, und irgendwelche kabelgebundenen Kopfhörer, nicht so die besten Noise Cancelling, Wireless und so weiter. Und darunter steht eine Aussage, ich habe nicht nachgeprüft, aber angeblich ist das also eine Ansage von ihm, ich gehe davon aus, dass es stimmt, nämlich, was nutzt es mir, 7 Autos zu haben und 2 Yachten? Ja, ich brauche das ja nicht zum Leben. Ich habe nicht vergessen, woher ich komme und wie arm ich war, als ich ein Kind war. Mit dem vielen Geld, das ich verdiene, kaufe ich mir nicht Luxus, sondern ich baue lieber Schulen und fördere Sport in meinem Heimatland, damit Kinder Bildung haben und rauskommen können aus dieser Armut, in der sie leben. Und ich finde das eine bewundernswerte Aussage, die mich wirklich ergreift und inspiriert, wenn ein Mensch so denkt. Denn das ist ja genau ein Beispiel von der Umsetzung, nach Reichtum zu trachten, zu dem Zweck Gutes zu tun. Manchmal wird gesagt, Geld verdirbt den Charakter. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube eher, Geld gibt einem verdorbenen Charakter die Möglichkeit, sich zu offenbaren. Wohingegen einem guten Charakter gibt Geld die Möglichkeit, Gutes zu tun. Ich hätte gern mehr Geld, als ich habe. Wobei, ich darf mich nicht beschweren, ich habe genug für meinen eigenen Bedarf und darüber hinaus auch noch. Und es ist mir ja selbst möglich, für gute Sachen zu spenden. Und meine Zeit erlaubt es mir, dass ich, also meine Arbeit erlaubt es mir, dass ich auch Zeit investiere für anderen Menschen oder anderen Menschen zu dienen innerhalb meines Rahmens. Aber ich hätte gerne mehr Geld. Keine Frage. Ich hätte gerne so viel Geld, dass ich viel mehr Gutes tun würde. Und ich hoffe, dass, sollte ich jemals mehr Geld haben, sich nicht ein schlechter Charakter offenbaren würde, der jetzt gar keine Chance hat, durchzubrechen. Ja, dann kommt natürlich die Predigt von Jakob, die ja sehr oft auch von Kritikern der Kirche verwendet wird, im Vers 27, also gegen das Thema der Nebenfrauen. Darum, meine Brüder, vernehmt mich und hört auf das Wort des Herrn, denn es soll kein Mann unter euch mehr als nur eine Frau haben und Nebenfrauen soll er keine haben. Und wer mit der Geschichte unserer Kirche vertraut ist, weiß, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts manche Männer, nicht alle, aber manche Männer, die viel Ehe praktiziert haben, das heißt mehr als eine Ehefrau gehabt haben. Das hängt uns ja bis zum heutigen Tag noch nach. Ich werde das immer wieder gefragt, wenn die Leute wissen, zum Beispiel Arbeitskollegen, denen ich erzählt habe, ich werde jetzt auf Urlaub gehen, also ich habe ja von der Arbeit Urlaub genommen, weil ich jetzt in Utah bin, und ich sage, Utah, der Mormonenstaat, bist du etwa ein Mormone, hat mich jemand gefragt. Und dann sage ich, ja, du bist aber ein außergewöhnlicher Mormone, weil du hast ja nur eine Frau, oder? Und dann musste ich ihm erklären, ja, das ist seit über 120 Jahren nicht mehr so, dass viele Ehen geschlossen werden. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das von manchen Brüdern praktiziert und durchaus auch, also nicht nur mit Genehmigung der Kirche, die Präsidenten der Kirche haben das selbst gelebt. Und Kritiker sagen, seht ihr, die haben sich nicht einmal an das Buch Mormon gehalten. Und die Erklärung, die da gegeben wird, ist, dass ja Jakob dann wieder sagt, darum soll dieses Volk meine Gebote halten, sich beziehend auf das, nur eine Ehefrau haben, spricht der Herr Schan, sonst sei das Land verflucht um seinen Willen. Denn wenn ich, spricht der Herr Schan, mir Nachkommen erwecken will, so werde ich es meinem Volk gebieten, sonst aber soll es auf dies alles hören. Und dass dieser Vers 30 quasi eine Tür für eine temporäre Ausnahme öffnet. Dass manchmal nach ausdrücklichem Gebiet des Herrn es durchaus möglich ist, dass auch viel Ehe gelebt wird. Und wenn man natürlich in die Bibel schaut zu Abraham, und ich meine, David und Salomo wurden erwähnt als Extrembeispiele, aber Abraham, Mose, viele anderen Propheten haben viel Ehe gelebt in alten Zeiten. Und das war ja unter, zur Zeit Jesu Christi, hat das Jesus Christus selbst ja nicht einmal verboten, sondern sogar die Leviratsehe eigentlich bekräftigt und gar nicht gesagt, dass das verboten wäre, wenn jemand die Witwe seines Bruders zum Beispiel heiratet. Also das ist, egal wie du dazu stehst und wie du darüber denkst, es ist eine geschichtliche Tatsache, dass es die viele in der Kirche gegeben hat und dass dieser Vers 30 die Begründung war oder als Begründung herangenommen wurde, warum das kein Widerspruch ist zu dem, was im Buch Mormon steht. Im Vers 31 finde ich aber etwas, ich meine, das ist ja etwas, was für mich nicht Relevanz hat, weil das heute eine andere Zeit ist und das ja nicht so geboten ist. Vers 31, denn siehe, ich daher habe das Leid gesehen und das Klagen der Töchter meines Volkes im Land Jerusalem vernommen, ja, und in allen Ländern meines Volkes wegen der Schlechtigkeit und Gräueltaten ihrer Ehemänner. Wie groß ist also meine Verantwortung als Ehemann, dass meine Ehefrau nicht klagen muss und nicht unglücklich ist? Es ist ein Gebot, steht so in der Heiligen Schrift, würde ich daraus ableiten, dass wir nicht, dass wir Ehemänner die Aufgabe haben, unsere Ehefrauen glücklich zu machen oder ihnen zumindest keinen Grund zu geben, unglücklich zu sein. Natürlich ist jeder selbst für sein Glück verantwortlich, aber es ihnen nicht unmöglich zu machen, glücklich zu sein. Ich glaube, dass das natürlich auch umgekehrt gilt, aber hier sind die Ehemänner angesprochen. Und dann sagt Jakob in Vers 34, ihr wisst, dass diese Gebote unserem Vater Lehi gegeben wurden, darum habt ihr sie schon vorher gekannt. Und da sage ich, okay, da weist er offensichtlich auf Dinge hin, die sie schon gepredigt hatten. Also das zeigt mir einen reicheren Background hier oder eine reichere Hintergrundgeschichte, dass wir hier im Buch Mormon eigentlich nur an der Oberfläche kratzen. Wie viel mehr hatten sie an Traditionen, Überlieferungen und so weiter, denn nirgendwo haben wir, vielleicht war das auf den verlorenen Manuskriptseiten des ursprünglichen Buchs Mormons, aber nirgendwo haben wir die Predigten von Lehi. Und dann prangert Jakob die schlechten Ehemänner nicht nur an, sondern auch die schlechten Väter. Denn er sagt, ihr habt euren zarten Frauen das Herz gebrochen und das Vertrauen eurer Kinder verloren, weil ihr ihnen ein schlechtes Beispiel gegeben habt. Und dann sagt er, deswegen sind viele Herzen gestorben, durchbohrt von tiefen Wunden. Nicht nur einmal, wirklich öfter, habe ich von Leuten gehört, die ein Problem haben in der Kirche, sich wohlzufühlen, weil sie aus Heimen kommen, wo sie behaupten, es ist ja natürlich oft schwer nachzuvollziehen, aber wo sie sagen, ja, mein Vater hat in der Kirche immer auf heilig getan, aber zu Hause war ein richtiger Tyrann. oder zu Hause hat er sich dann an nichts gehalten und das war alles nur Schein und oder was auch immer. Und sie erkennen dann, ach, das ist heuchlerisch und schließen daraus, weil das natürlich das Einzige ist, was sie sehen, alle anderen müssen wohl auch so sein oder zumindest die Mehrheit. Also wird die Kirche angesehen als eine Gruppe von Heuchlern, da habe ich kein Interesse dort zu sein. Wenn das mein Verhalten als Vater ist, ja, wie groß ist meine Sünde, dass ich meinen Kindern ein Stolperstein gewesen bin, das Evangelium tatsächlich zu sehen und anzunehmen. Ich hatte das Glück oder habe noch das Glück, einen guten Vater, auch eine gute Mutter zu haben und ich bemühe mich, ihrem Beispiel nachzufolgen und für meine Kinder ein guter Vater zu sein, ob ich es bin oder nicht, müssen sie beurteilen. Aber ich will darauf hinweisen, wie groß ist die Verantwortung, dass wir keine Sonntagschristen sind und dass unser Halten des Evangeliums nicht nur quasi ist, wenn wir von anderen gesehen werden, sondern vor allem und am wichtigsten von allen in den eigenen vier Wänden, damit wir unseren Kindern ein gutes Beispiel sind, damit wir nicht ihr Vertrauen verlieren, weil wir ihnen ein schlechtes Beispiel gegeben haben. Ja, ich habe schon eigentlich relativ viel gesagt, nicht? Also ich springe vor bis zu dem Kapitel 4, wo Jakob darüber sinniert, warum er diese Dinge niederschreibt und er sagt in Vers 1, er kann nur wenig von seinen Worten schreiben, weil es schwierig ist, die Worte auf Platten zu gravieren. Er sagt, man kann es auf andere Dinge auch schreiben, aber da weiß er, die werden verloren gehen, weil mit der Zeit werden sie sich zersetzen und so weiter, überdauert ja nicht die Zeit. Aber er sagt, er bemüht sich trotzdem zu schreiben, denn wir haben dieses hier zu dem Zweck geschrieben, dass sie, er meint, die Leute, die das in Zukunft lesen werden, die hoffentlich ihre Nachkommen oder ein Teil ihrer Nachkommen sein werden, damit sie wissen mögen, dass wir von Christus gewusst haben und viele hundert Jahre vor seinem Kommen auf seine Herrlichkeit gehofft haben. Und nicht nur wir selbst, sondern alle heiligen Propheten, die vor uns gewesen sind. Und dann spricht er, sie halten sich an das Gesetz des Mose, denn es weist unsere Seele auf ihn hin. Elder Bednar, einer der lebenden Apostel, hat in letzter Zeit, ich habe ihn das öfter sagen hören in den letzten Jahren, dass alle Verordnungen auf Christus hinweisen und dass die äußere Form der Verordnung ein Symbol ist für das, was passiert. Zum Beispiel die Taufe, reingewaschen werden durch das Blut Christi. Zum Glück werden wir nicht in Blut getauft oder in rot gefärbtes Wasser, aber es symbolisiert natürlich eine Reinigung. Ein Symbol, das Abendmahl. Ich werde schauen, dass ich im Video jetzt ein Bild einblende, wie das Abendmahl ein Symbol ist für den Leib Christi, der begraben wurde. Und für mich, ja, denke ich oft, wenn ich das Abendmahl nehme und es heißt, wir nehmen es zum Gedächtnis an das Fleisch und das Blut Christi, dann denke ich dran, du bist, was du isst. Das war ja ein Werbespruch, nicht? Also von McDonald's, glaube ich, war das. Aber du bist, was du isst. Wir könnten natürlich eine Feier machen, wo wir an Christus, keine Ahnung, Opfer gedenken, indem wir uns, ich weiß nicht, die Arme ritzen, damit wir auch leiden und bluten oder Gesänge machen oder sowas. Stattdessen hat es Christus die Verordnung so instituiert, dass wir essen und trinken. Mit anderen Worten, wir nehmen es auf in uns. Und das, was wir aufnehmen, wird verdaut, das heißt, es wird und es wird vom Körper verarbeitet. Es wird zu dem, was uns Energie gibt zum Leben. Es wird Teil unseres Körpers, wenn jetzt halt die Proteine, Kohlenhydrate und so weiter dann verwendet werden, um Zellen aufzubauen in unserem Körper. Es wird ein Teil von uns. Wir sind das, was wir essen. Da wir vom Leib und vom Blut Christi essen, sollen wir auch das sein. Unser Leib soll so sein wie Christus. Und wir müssen bereit sein, so zu opfern, selbst wie Christus geopfert hat, wenn es nötig werden würde, um das Reich Gottes voranzubringen und den Erlösungsplan voranzubringen. Das ist das, was mir die äußere Form dieser Verordnung gibt. Und opfern ist für mich natürlich nicht quasi sich umbringen lassen unbedingt. Opfern heißt so zu leben, dass mein Leben ihm gehört. Ich glaube, dass alle Verordnungen, mit allen Verordnungen etwas solches gefunden werden kann, ja. Darum forschen wir in den Propheten und es ist gut, dass wir in den Schriften lesen, denn genau das tun wir. Wir forschen in den Propheten und wir haben viele Offenbarungen und den Geist der Prophezeiung. Und da wir all diese Zeugnisse haben, erlangen wir Hoffnung und unser Glaube wird unerschütterlich. Und ich hoffe, dass unser Glaube gestärkt wird, während wir den Worten des Propheten lauschen. Darum, Brüder, trachtet nicht, dem Herrn Rat zu erteilen, sondern Rat aus seiner Hand anzunehmen. Also jetzt in letzter Zeit nicht so oft, es hängt wahrscheinlich mit der Berufung zusammen, aber in den 7 Jahren, in denen ich als Bischof gedient habe, habe ich oft Gespräche geführt, wo Leute versucht haben, mir zu erklären, warum ihre Situation eine Ausnahme war und dieses oder jenes Gebot für sie nicht gegolten hat. Ja, warum von ihnen nicht erwartet werden konnten, dass sie ihren Zehnten geben. Oder warum in ihrer Situation das Gebot der Keuschheit sie das nicht wirklich leben können. Oder das Wort der Weisheit oder was auch immer. Ja? Ah, wenn ich nicht meinen Kaffee in der Früh trinke, werde ich nicht wach. Ja? Oder ich trinke mein Glas Rotwein, weil es ist gut für meine Verdauung. Aber ich mache das nur so, quasi medizinisch. Ja? Also es sind alles Dinge, die ich gehört habe. Ja, ich meine, wenn es wirklich was Medizinisches ist, dann kann man vielleicht ein Medikament nehmen, wäre meine persönliche Einstellung dazu. Aber all das sind für mich, heute kann ich nicht in die Kirche gehen. Mir tut es mehr wohl für meine Seele, wenn ich was anderes gehe. Aber es ist uns doch geboten, am Tag des Herrn in die Kirche zu gehen, um ihn anzubeten. Und für mich sind das alles Ausdrücke von, wir versuchen dem Herrn Rat zu erteilen. Wir glauben, dass wir klüger sind und dass wir dem Herrn sagen können, das ist die Art und Weise, wie für mich am besten das Evangelium zu leben ist. Und das ist das, wovor uns Jakob hier warnt. Es gibt keine Ausnahmen, was die Gebote betrifft. Oder vielleicht nur sehr, 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 sehr selten. Und dann wahrscheinlich auch nur deshalb, weil wir ein höheres Gebot halten müssen. Ich habe zum Beispiel schon mal, und das ist wirklich nur Ausnahmen, aber ich bin schon mal am Sonntag nicht in die Kirche gegangen. Aber ich bin deshalb am Sonntag nicht in die Kirche gegangen, weil irgendetwas Dringendes gewesen ist, was sogar die Wichtigkeit des Kirchenbesuchs geschlagen hat. Zum Beispiel, ich bin einmal vom Pfarrpräsidenten angerufen worden. Das war in der Zeit, wo ich als Bischof gedient habe. Und an einem Sonntagvormittag. Und er hat mir gesagt, er ist kontaktiert worden von einer Schwester, Mitglieder der Kirche aus den USA, die hier auf Reise waren, und am Vorabend hatte ihr Ehemann einen Herzinfarkt bekommen und war verstorben. Und diese Schwester war jetzt da gerade im Spital, hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und war im Spital aufgenommen und sie kennt hier niemanden und sie ist jetzt verwitwet und allein da, spricht auch die Sprache nicht. Eber, könntest du dorthin fahren und dich um sie kümmern? Und ich erinnere mich, ich war gerade in der Kirche angekommen eigentlich und ich habe meinen Ratgebern damals gesagt, Leute, ich muss weg wegen diesem jenen, kümmert euch bitte um alles in der Versammlung. Und ich bin dann weggegangen und den ganzen Tag und es hat sich dann über ein paar Wochen gezogen, dass man die Schwester dann unterstützt hat mit dem, was halt nötig war in der Situation. Aber natürlich bin ich an dem Sonntag nicht in die Kirche gegangen. Ja, ich bin wieder weggegangen und habe an keiner Versammlung teilgenommen. Aber ich habe deswegen kein schlechtes Gewissen. Denn ich bin überzeugt, ich habe das getan, was Christus in dieser Situation getan hätte. Aber wie gesagt, das ist ein Beispiel, das gebe ich dir als Beispiel, um zu sagen, das war, um ein noch höheres, noch wichtigeres Gebot zu erfüllen. Nicht, weil mir fad war an dem Tag oder weil ich zu müde war oder was auch immer. Trachten wir nicht danach, dem Herrn Rat zu erteilen, sondern Rat aus seiner Hand anzunehmen. Ja, und ich möchte meine Gedanken mit dem besten Cliffhanger im Buch Mormon, ist der Cliffhanger, nennt man das ja, wenn in einer Serie eine Folge so beendet wird, dass du sagst, boah, wie geht's jetzt weiter? Und Jakob, oder die Kapiteleinteilung endet hier an einem Cliffhanger, denn er sagt, er spricht darüber, wie ist es möglich, dass man sozusagen, dass die Leute jemals, dass die Juden, die Christus verworfen haben, jemals zu ihm kommen und dann sagt er, siehe meine geliebten Brüder, ich werde euch dieses Geheimnis entfalten. Und dann ist der Kapitel dort aus. Und der Leseauftrag dieser Woche ist dort aus. Und das ist mein Cliffhanger. Komm nächste Woche wieder, denn ich werde mich bemühen, einen Kommentar zu dem entfalteten Geheimnis zu machen. Ich liebe das nächste Kapitel. Ich weiß schon, was kommt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Buch Mormon lese. Und ich habe da eine sehr, sehr persönliche Beziehung zu diesem Kapitel, von der ich dann hoffe, dir erzählen zu können. Aber bis es soweit ist, danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du das Buch Mormon liest und dich für das Buch Mormon interessierst. Möge dir das helfen, diese Forschung, dass du auch du in deinem Leben viel Offenbarung und den Geist der Prophezeiung hast und dass dein Glaube unerschütterlich wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.